Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Ja, und Richard, wir sind angekommen bei Folge 333.
Naja, 333, ganz normale Zahl.
Würde ich auch sagen, also eigentlich eine ganz normale Zahl.
Ganz normale Zahl, 333.
Keine Erwartung.
So normal wie 332. So. Letzte Woche.
Genau. Weißt du noch, worum es ging, Richard?
Ja, schon. Es ging um Gregor MacGregor. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn du den Namen gesagt hast,
ja,
habe ich an Boaty McBoatface denken müssen.
Warte mal, das
kennst
sagt
du?
Mal was.
Nee. Kennst du Boaty McBoatface?
Ja, mir sagt sowas, aber...
Es war so, als es darum gegangen ist, ich weiß nicht, ob es ein Forschungsschiff ist, zu benennen. Und da haben sie halt im Internet aufgerufen dazu, abzustimmen, was für einen Namen dieses Boot haben soll. Und haben natürlich die Rechnung ohne die Öffentlichkeit gemacht, die natürlich gern Scherze macht. Ja, und ja, dann ist Boaty McBoatface draus geworden. Und das heißt jetzt wirklich so.
Ja, Abstimmungen im Netz sollte man nie komplett machen.
Richtig. Auf jeden Fall eine spannende Folge über Gregor MacGregor. Einen Hochstapler wieder mal. Wieder jemand, der mit einem Projekt, in diesem Fall sogar Millionen an Pfund, erschwindelt hat.
Ja.
Und dafür auch nicht einmal büßen hat müssen.
Nee, genau. Er ist sein Leben lang damit durchgekommen, obwohl er auch schon angeklagt war.
Ja.
Es gab unter anderem das Feedback zur Frage, ob es denn tatsächlich so viel Geld gewesen sein kann. Wenn du dich erinnerst, wir haben von fast 300 Millionen Euro gesprochen.
Ja.
Also wie viel tatsächlich dabei rumgekommen ist, lässt sich heutzutage ganz schwer sagen. Der hohe Betrag entsteht dadurch, dass man einfach die ganzen Staatsanleihen, die er aus dem Boden gestampft hat, zusammengezählt hat. Aber diese Staatsanleihen hat er natürlich nicht komplett verkauft, weil es war ja so, dass man diese Staatsanleihen über so Schuldenscheine hat kaufen müssen.
Ja.
Und die sind natürlich nicht alle komplett verkauft worden. Das heißt, es ist schwer zu sagen, wie viel dann tatsächlich am Ende war.
Das heißt, der theoretische Wert des Betrugs waren ungefähr 1,5 Millionen Pfund damals.
Genau, oder? So kann man es vielleicht sagen. Ja. Also insgesamt hätte es so viel sein können, aber ob es dann tatsächlich so viel war, ist eher unwahrscheinlich.
Ja.
Am Ende des Tages war es trotzdem viel Geld und schon ein massiver Betrug. Also nicht als einfach nur so...
Nein, einfach nur so irgendwas.
Genau.
Um es eloquent auszudrücken.
Ja, sehr eloquent. Mann, Richard, wie soll ich sagen? Es gibt Erwartungen an diese Folge.
Aha.
Die dadurch entstehen, dass die Folgennummer gewisse Assoziationen weckt.
Aha, was für welche?
Naja,
enlighten me.
Es gibt nicht viele Sprüche, die man in der Schule lernt, die so ein Leben lang hängen bleiben.
Ja.
Einer davon ist 753, Rom schlüpft aus dem Ei.
Ja.
Mhm. Und ein anderer hat zu tun mit 333.
Und 333, ja.
Ich bin gespannt, Richard, ob du diese Folge nutzt, um über die Schlacht bei Issos zu erzählen oder ob du was ganz anderes machst, und lehne mich mal zurück und lausche deinen Worten.
Gut. Naja, du hast mir meine Einleitung eigentlich schon gestohlen.
Tut mir leid.
Es ist okay. Naheliegend, 333 bei Issos Keilerei ist der Spruch. Ja, du hast doch schon erwähnt, was für eine Keilerei es ist. Es ist eine Schlacht.
Ja.
Weißt du, wer die beteiligten Personen waren?
Naja, also der eine Teil ist Alexander der Große, und auf der anderen Seite stehen die Perser und der Ptareus, dem Dritten oder so.
Korrekt?
Ja, cool.
Richtig. Die Auseinandersetzung im Jahr 333 bei Issos ist nicht die erste Auseinandersetzung zwischen Alexander und dem Persischen Reich, das ja zu jenem Zeitpunkt das erste Weltreich der Welt ist.
Mhm. Ja.
Und eben auch einen großen Teil des Mittelmeerraums beherrscht. 3 Jahre vorher hatte Alexander nach dem Tod seines Vaters Philipp II. Begonnen, in Griechenland aufzuräumen, wenn man so will. Ja. Also er zieht die Küste entlang und befreit eine Stadt nach der anderen von der persischen Herrschaft, mit dem Ziel, bis zum Sitz des persischen Herrschers nach Persepolis im heutigen Iran vorzudringen.
Mhm.
Dareios III. Will das aber nicht so weit kommen lassen, und er macht sich selber mit einem großen Heer auf den Weg, um quasi Alexander den Weg abzuschneiden. Wir wissen nicht, wie groß sein Heer tatsächlich ist. Es heißt immer, es war ein riesiges Heer, vor allem auch, um aufzuzeigen, wie viel besser Alexander war. Es war wahrscheinlich relativ gleich groß, also ungefähr um die 30.000 Mann. Und Dareios sieht sich klar im Vorteil, als sie beide in Issos aufeinandertreffen. Er verfügt neben seinen persischen Truppen auch über griechische Söldner. Aber Alexander, der mit einer recht tollkühnen Strategie, nämlich mit seiner Kavallerie direkt durch die Mitte des Heeres zu reiten, diese Schlacht begeht. Alexander besiegt Dareios III. Bei der Schlacht bei Issos im Jahr 333. Dareios schafft zwar die Flucht, also er selber kann fliehen, allerdings kann Alexander die Mutter, die Frau, zwei Töchter und einen Sohn des Dareios gefangen nehmen. Alexander erbeutet übrigens auch eine goldene Schatulle, die ab diesem Zeitpunkt immer mit sich tragen wird. In dieser Schatulle ist dann immer eine Ausgabe der Iliad von Homer, weil Alexander Homer so verehrt hat. Mhm. Diese Ausgabe übrigens, die er immer in diese Schatulle mit sich führen wird, die wurde noch vermerkt mit Anmerkungen von seinem Tutor. Weißt du, wer sein Tutor war? Sein Mentor.
Warte mal,
das war sowas wie ein Ziehvater.
War das Aristoteles oder irgendeiner der bekannten Griechen?
Ja. Griechischen Aristoteles war sein Erzieher, wenn man so will. Die Folgen dieser Schlacht, die ich jetzt einfach nur kurz umrissen habe, die werden für den weiteren Verlauf der Globalgeschichte äußerst wichtig sein. Also beinahe wichtiger als fast jede andere Schlacht bis zu jener Zeit. Der Ausgang dieser Schlacht wird aber vor allem auch für diese Geschichte jetzt wichtig sein, die ich erzählen werde. Es ist nämlich so, Alexander beschließt nicht, den fliehenden König zu verfolgen, sondern er beschließt, weiter nach Süden zu ziehen, wo er weitere diverse Küstenstädte, die eigentlich unter der Herrschaft der Perser sind, besetzt. Und schließlich landet er dann dort, wo unsere Geschichte stattfinden wird, nämlich in Ägypten. Ägypten war zu jenem Zeitpunkt schon ungefähr 200 Jahre unter der Herrschaft des Persischen Reichs und mit der Unterstützung der lokalen Bevölkerung und auch der dortigen persischen Gouverneure schafft das Ägypten quasi kampflos zu erobern. Er landet in Ägypten im Jahr 332, also ein Jahr nach der Schlacht bei Issos ungefähr, und zu jenem Zeitpunkt kann Ägypten ja schon auf eine wahnsinnige Geschichte zurückblicken. 2000 Jahre mindestens. Mhm. Und wie soll ich sagen, die glorreichen Tage dieses Reiches, die sind jetzt schon seit einigen hundert Jahren vorbei. Es verfügt aber über einige Dinge, die jemanden wie Alexander davon überzeugen, dass es wichtig ist, sich auch dieses Land einzuverleiben. Einerseits, weil es noch immer ein sehr reiches Land war. Ja. Also es war quasi die Kornkammer, ja, wenn man so will, was ja später auch für Rom ein Grund war, sich Ägypten einzuverleiben. Außerdem, durch die Position Ägyptens gab es Zugang zu den Reichtümern des afrikanischen Kontinents, wie zum Beispiel Gold. Außerdem über einen Kanal zwischen dem Nil und dem Roten Meer dann auch Zugang zu Indien zum Beispiel. Und für jemanden, der die Welt erobern wollte, und das wollte Alexander zu diesem Zeitpunkt schon, ist das natürlich eine verlockende Position. Außerdem war Ägypten reich an Wissen. Also er hat über beeindruckend große Bildungsschicht verfügt. Mathematik, Astronomie, Alchemie. Es waren alles Dinge, die dem schon sehr belesenen Alexander sehr wichtig waren. Und es ist ja auch tatsächlich so, die Griechen, die sich zu jener Zeit ausgehend vor allem aus Athen immer gesehen haben als die mit der besten Kultur, ja, und dem größten Wissen etc., die waren schon sehr beeindruckt davon, was Ägypten in den letzten paar tausend Jahren so auf die Beine gestellt hat. Ja. Ja. Also für Alexander war Ägypten schon ein Juwel. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Alexander das macht, was er in weiterer Folge noch, wir wissen nicht genau, wie oft, Schätzungen sind 12 bis 70 Mal, machen wird, nämlich er gründet eine Stadt, eine Stadt, die seinen Namen tragen soll. Er gründet die Stadt Alexandria. Und Daniel, wir werden heute über diese Stadt sprechen.
Sehr schön.
Die nicht nur eine der mächtigsten Städte der Antike werden sollte, sondern vor allem über einen Zeitraum von ungefähr 700 Jahren das kulturelle und intellektuelle Zentrum des Mittelmeerraums werden sollte. Mhm. Genau diese Entwicklung, die kulturelle und die intellektuelle Entwicklung Alexandrias, die einerseits die große Stärke dieser Stadt war, andererseits aber wahrscheinlich auch so ein bisschen die Achillesferse dieser Stadt. Diese Entwicklung werde ich in der heutigen Folge besprechen.
Sehr schön, Richard. Also ich muss sagen, schon lange keine so lange Einleitung mehr von dir gehört.
Ich sage es ja ganz ehrlich, ich hätte eine andere Einleitung gemacht, wenn ich nicht gezwungen gewesen wäre, 333 zu erwähnen.
Ach so, hast du dich...
Ja, natürlich.
Hast du dich genügend?
Ich kann jetzt nicht 333 erwähnen. Hätte mir den Zorn aller Zuhörenden zugezogen.
Das geht natürlich nicht. Wahrscheinlich.
Schauen wir uns mal an, wo Alexander diese Stadt gründet. Ja? Die bisherigen großen Städte, alten Städte in Ägypten waren immer am Nil gebaut. Also Memphis zum Beispiel, über Jahrtausende Sitz der Verwaltung und der Pharaonen, lag am Nil. Wäre naheliegend, Alexander macht es aber nicht. Er schickt zwar seine Leute, also vor allem Architekten und Vermesser, Landvermesser aus, um zu schauen, wo ist ein idealer Ort für diese Stadt. Er findet den Ort aber dann selber. Ja, also laut Plutarch, der das Ganze aufgeschrieben hat. Ich habe vorhin schon erwähnt, Alexander verehrt Homer. Und angeblich soll Alexander eines Nachts soll eine Vision gehabt haben von einem alten Mann mit weißem Haar, der neben ihm steht und von einer Insel spricht. Und zwar der Insel Pharos, und dort soll er diese Stadt bauen. Und Alexander ist überzeugt davon, dass diese Vision, dass der alte Mann in dieser Vision Homer war. Mhm. Und Pharos ist tatsächlich eine Insel an der Mittelmeerküste Ägyptens. Und diese Insel Pharos ist sehr nah an der Küste, ist verbunden mit dem Festland nur über so eine Sandbank. Also tatsächlich nicht wirklich verbunden, aber es gibt so eine Sandbank, die von dieser kleinen Insel zur Küste führt. Südlich dieses Küstenstreifens ist ein riesiger Süßwassersee, der Mariotissee. Im Osten gibt es Anschluss an das Nildelta, das ihm dann wiederum Zugang zu den gesamten Reichtümern Ägyptens und über die weiteren Handelswege dann Zugang zu den Reichtümern eigentlich des gesamten afrikanischen Kontinents gibt. Und Alexander beschließt, dass an diesem Ort seine Stadt entstehen soll. Es gibt sogar ein offizielles Datum dafür, an dem er das beschließt, beziehungsweise an dem er selbst die Umrisse dieser Stadt festlegt. Und zwar ist es der 7. April 331. Mhm. Und er beauftragt einen griechischen Architekten mit dem Bau, der gleich die Stadt wie so am Reißbrett entwirft. Und zwar wirklich in so einem Raster angelegt. Also er legt zuerst einmal eine lange, circa 5 Kilometer lange Straße an, die auch sehr breit ist, 30 Meter, das ist ungefähr doppelt so viel ist wie die übliche Breite der griechischen Straßen damals. Und die zieht sich durch die gesamte Stadt von Westen nach Osten. Und ansonsten sind auch alle anderen Straßen in dieser Stadt so in einem so rasterförmig angeordnet. Mhm. Für die Übersicht vor allem auch. Ja, also weil es ja auch gut ist, wenn du weit sehen kannst in so einer Stadt und wenn es nicht irgendwie so verwinkelte Straßen sind, wie sie normalerweise natürlich wachsen in Städten, die jetzt nicht am Reißbrett entworfen werden. Die Sandbank, die ich vorhin erwähnt habe von Pharos, die soll ersetzt werden oder beziehungsweise auf diese Sandbank soll ein Damm gebaut werden. Und damit sollte ein riesiges Hafenbecken erstellt werden. Also er lässt auch noch einen Teil der Küste ein bisschen verlängern, so dass ein schönes riesiges Hafenbecken entsteht, um dort dann tatsächlich den Hafen für diese neue Stadt anbauen zu können. Mhm. Alexander lässt sich in Ägypten auch noch zum König machen, also inklusive Erhebung zum Gottkönig. Er besucht ein Orakel in Siwa, einer Oase mit einem Tempel, der dem Gott Amon gewidmet war. Und danach macht er sich auf den Weg, den Rest der Welt zu erobern. Er verlässt Ägypten und seine neu gegründete Stadt noch im Jahr 331 vor der Zeitenwende. Und ohne jetzt spoilern zu wollen, aber ich tue es trotzdem, er wird diese Stadt nicht mehr lebendig betreten.
Nee.
Ja. Er begibt sich nämlich auf seinen Feldzug, diesen Feldzug, der seinen Ruhm für immer zementieren wird. In weiterer Folge, in den nächsten 8 Jahren, besiegt er Dareios, erobert Persien, er gründet Dutzende weitere Städte und schafft es auch tatsächlich bis ans Ende der Welt, also zumindest der damals bekannten Welt. Ja. Er wäre gern noch weitergezogen, aber nach beinahe 10 Jahren Kämpfen und Feldzug sind seine Truppen müde, ja, sind kurz vor der Meuterei, wollen einfach zurück, vor allem eben auch zurück nach Makedonien, und deswegen kehrt er um. Wohl eben mit dem Ziel, wieder nach Makedonien zurückzukehren. Mhm. Soweit kommt es allerdings nicht. Nach einem Trinkgelag wird er krank, sein Zustand verschlechtert sich schnell und am 10. Juni des Jahres 323 segnet Alexander der Große, erfolgreichster Feldherr aller Zeiten, das Zeitliche. Ach. Woran er tatsächlich gestorben ist, ist bis heute nicht klar. Wird wohl auch nie klar werden. Es gibt unterschiedliche Theorien, dass es vielleicht Malaria war, dass er vielleicht vergiftet wurde, dass er vielleicht sogar von Aristoteles vergiftet wurde oder auf Betreiben des Aristoteles, weil er gesehen hat, dass sich sein Schützling in eine Richtung entwickelt hat, die falsche ist. Auf jeden Fall, er ist tot und was jetzt folgt, ist Chaos. Es wird nämlich recht schnell klar, Alexander war gut im Erobern, aber es ist eine andere Sache, diese eroberten Gebiete dann auch weiterhin unter der Herrschaft seiner Nachfolger zu halten. Das Hauptproblem ist vor allem, es gibt keinen richtigen Nachfolger. Ja, also Alexander hat zwar einen Bruder, genau einen Halbbruder, Philipp III. Arideus, von dem wird aber gesagt, dass er intellektuell nicht auf dem Level war, das benötigt war, um sein Reich zu führen. Trotzdem wird er vom Militär mal als der formelle Nachfolger auserkoren. Allerdings hat Alexander damals auch eine Frau gehabt, Roxana, und Roxana einige Monate nach dem Tod Alexanders gebiert ein Kind und dieses Kind wird dann auch gleich zum neuen König ernannt. Das heißt, einige Monate nach dem Tod Alexanders wird sein Reich von seinem Bruder geführt, der offensichtlich dazu nicht in der Lage ist, und seinem Babysohn. Ja. In weiterer Folge wird dann die Frage, ob und wie das gesamte Reich Alexanders unter einer Person beherrscht werden soll oder kann, über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte ausgefochten. Wir fokussieren uns jetzt aber auf diese Person, die für unsere Geschichte wichtig ist, und zwar Ptolemaios, beziehungsweise Ptolemäus, General in der Armee des Alexander und einer seiner engsten Vertrauten, also seit Kindesbeinen, sagt man das, Kindesbeinen an?
Von Kindesbeinen an, ja, darf ich also mal sagen.
Von Kindesbeinen an waren die beiden befreundet und Ptolemaios erkennt sehr schnell, dass es unmöglich sein wird, dieses Reich zusammenzuhalten und er beschließt sich einfach, diesen Teil unter den Nagel zu reißen, den er als am wichtigsten und am reichsten und am erfolgversprechendsten sieht. Und was ist das für ein Reich?
Na, das Ägyptische, also das ehemals Ägyptische.
Zu jenem Zeitpunkt noch Ägyptisch, aber natürlich jetzt unter der Herrschaft des Alexander. Und wenn man sich den Ausgang der Diadochenkriege, also der Kriege unter den Nachfolgern Alexanders anschaut, dann sollte er damit auch recht behalten. Ptolemaios reist jetzt also mit den ihm loyalen Truppen aus dem Heer des Alexander nach Ägypten zurück, wo die Stadt Alexandria jetzt ja schon seit einigen Jahren im Bau befindlich ist. Natürlich die Tatsache, dass er sich jetzt hier einfach Ägypten unter den Nagel reißen will und vor allem auch nicht das Bestreben unterstützt, dass eine Person oder vielleicht ein Triumvirat über das gesamte Reich Alexanders herrscht, sorgt natürlich dafür, dass es einige Konflikte gibt mit den anderen, die sich zuständig sehen, das Reich des Alexander zusammenzuhalten. Für uns jetzt ist vor allem eine Sache wichtig, und zwar der Leichnam des Alexander. Der wird nach seinem Tod in einen prächtigen Sarkophag, der extra dafür angefertigt wird, gelegt. Und der Plan ist, dass dieser Sarkophag nach Makedonien transportiert werden soll, wo er begraben werden soll. Ptolemaios, er fängt diesen Sarkophag einfach ab. Er fängt diesen Sarkophag ab und nimmt ihn mit nach Ägypten. Und er tut es vor allem deshalb, weil er weiß, dass seine Legitimation und auch die Legitimation Alexandrias und des ägyptischen Reiches, das er jetzt beherrschen will, dass das sehr verknüpft ist mit dem Körper dieses Gottkönigs, der Alexander ja in Ägypten war. Deswegen beschließt er, diesen Leichnam mitzunehmen. Zuerst wird Alexander in der alten Pharaonenstadt Memphis begraben. In weiterer Folge wird er dann tatsächlich in Alexandria bestattet. Wir wissen nicht ganz genau wann und wir wissen auch überhaupt nicht wo. Es ist wahrscheinlich so, dass er dann tatsächlich, also dieser Leichnam bzw. der Sarkophag tatsächlich erst unter dem Nachfolger Ptolemaios nach Alexandria gebracht wird, und zwar Ptolemaios II., sein Sohn. Um seine Herrschaft weiter zu legitimieren, lässt Ptolemaios auch gleich einen neuen Reichsgott schaffen. Serapis oder Sarapis wird sein Name sein. Und es ist so eine Vermischung hellenistischer, also griechischer Gottheiten mit ägyptischen, beziehungsweise Eigenschaften hellenistischer Gottheiten mit ägyptischen. Es wird so ein bisschen angesehen als eine Vermischung von Osiris, dem ägyptischen Gott, mit Apis, dem Stiergott. Und zu diesem Behufe wird dann auch das erste Serapion oder Serapeum gebaut, ein Tempel, in dessen Zentrum eine riesige Statue dieser neuen Gottheit steht. Unter Ptolemaios entwickelt sich Alexandria schnell zu einer der reichsten Städte der antiken Welt. Also durch das Einzugsgebiet aus der hellenistischen Welt, aber eben auch aus Afrika und dem Orient wird die Stadt zu am richtigen Schmelztiegel. Du hast also aus etlichen unterschiedlichen Ländern hast du Leute, die nach Alexandria kommen. Natürlich darf man nicht vergessen, es war eine stark segregierte Gesellschaft. An der Spitze der Gesellschaft stand die griechische Bevölkerung, die nur einen relativ kleinen Teil natürlich ausgemacht hat im Vergleich zur ägyptischen. Dann hast du wahnsinnig viele Sklavinnen und Sklaven gehabt. Außerdem entsteht auch recht schnell eine jüdische Gemeinde in Alexandria. Unter anderem auch, weil die jüdische Bevölkerung bzw. jüdische Gelehrte von den Persern verwendet worden sind für zum Beispiel die Administration. Und Ptolemaios hat sich das abgeschaut und deswegen gibt es auch bald ein eigenes Viertel in Alexandria, wo die jüdische Bevölkerung lebt. Man muss allerdings dazu sagen, das Bürgerprivileg, also alle Rechte in dieser Stadt, hat nur die griechische Bevölkerung, der griechische Teil der Bevölkerung. Und es ist sehr schwer aufzusteigen. Unter Ptolemaios dem Ersten wird dann schließlich auch jenes Bauwerk begonnen, das über die Jahrhunderte dann zum Wahrzeichen der Stadt werden soll. Also am äußersten Ende der Insel Pharos, die ja mittlerweile mit einem Damm mit dem Festland verbunden ist. Dieser Damm heißt übrigens Heptastadion und Hepta steht hier für 7 und Stadion ist ein Längenmaß gewesen, ungefähr 180 Meter. Aha. Das heißt 7-mal diese Länge. Am äußersten Ende dieser Insel Pharos wird ein Turm gebaut und der wird als das jüngste der 7 antiken Weltwunder in die Geschichte eingehen. Hm. Es ist der Leuchtturm von Pharos bzw. Leuchtturm von Alexandria.
Was macht den so besonders?
Was macht den so besonders? Ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was und dann sagst du mal, ob er besonders ist.
Okay.
Entworfen und gebaut wurde von einem gewissen Sostratos von Knidos und er war irgendwo zwischen 116 und 160 Meter hoch. Das ist schon mal besonders, ja? Mhm. Sehr hoch. Und der Grund, dass er gebaut worden ist, war einerseits natürlich, wie wir es schon oft gehört haben von bedeutenden Städten oder Städten, die zeigen wollen, dass sie bedeutend sind. Es sollte einfach ausdrücken, wie reich diese Stadt ist und was sie sich leisten können. Aber natürlich, es gab einen praktischen Grund, nämlich die Küste, an der Alexandria lag oder liegt, war sehr flach. Das heißt, Schiffe, die den Hafen erreichen wollten, haben einmal aus der Ferne nicht genau gesehen, wo die Stadt ist. Außerdem war diese Küste recht gefährlich, also Sandbänke, Riffe etc., alles Dinge, die sehr schwer auszumachen waren und die waren selbst für die geübtesten Kapitäne eine Herausforderung. Deswegen hat es einen Leuchtturm gebraucht. Angeblich soll man aus bis zu 50 Kilometer Entfernung dieses Feuer in diesem Leuchtturm gesehen haben. Wir wissen übrigens nicht, wie dieses Feuer, das angeblich über die Jahrhunderte nie ausging, wie das tatsächlich befeuert wurde. Also wir kennen zwar Darstellungen dieses Turms, aber wir wissen nicht, wie es innen ausgeschaut hat. Wenn es tatsächlich Holz war, mit dem dieses Feuer befeuert wurde, dann kannst du dir vorstellen, was für massive Mengen Holz hier benötigt wurden. Mhm. Vor allem, weil es in Alexandria und Umgebung kein Holz gegeben hat.
Ja.
Das heißt, es hat alles herangekarrt bzw. herangeschifft werden müssen, um dann in diesem Feuer verbrannt zu werden. Es gibt aber eine Theorie, dass es eventuell mit Öl befeuert wurde, also wie so eine Öllampe. Mhm. Und ich habe auch was ganz Interessantes gelesen. Es gibt einen Artikel aus dem Jahr 1965 von einem gewissen L. Sprague de Camp, wo er schreibt, dass es nicht einmal 100% geklärt ist, ob tatsächlich dieser Turm ein Leuchtturm war. Ah. Also ob tatsächlich ein Feuer in diesem Leuchtturm gebrannt hat. Aber es ist eher wahrscheinlich, dass es ein Leuchtturm war. Und einer, der wirklich über hunderte von Jahren als Wahrzeichen dieser Stadt gedient hat und gleichzeitig natürlich auch weiterhin Handel forciert hat mit dieser Stadt und sie noch reicher gemacht hat. Und wenn ich von Handel spreche, dann meine ich nicht nur den Handel mit Gütern, sondern vor allem auch den Handel mit Ideen. Und dieser Handel mit Ideen, der ging vor allem auf die Anstrengungen der Ptolemäer zurück, also auf Ptolemaios den Ersten vor allem, der Begründer dieser Dynastie, der ja, und das habe ich vorher auch schon angesprochen, ein enger Vertrauter des Alexander war, und zwar von Kindheit an. Und Alexander hatte seinen Mentor Aristoteles gehabt und deswegen hat Ptolemaios quasi dieselbe Ausbildung genossen wie Alexander. Und er will nach so ein bisschen den Dingen, die er gelernt hat bei Aristoteles, will er die Stadt Alexandria zu einem geistigen und intellektuellen Juwel ausbauen. Es war ja auch so, der Feldzug des Alexander, der ihn und sein Heer bis ans Ende der Welt gebracht hat, der eröffnet ihm und auch allen, die daran teilgenommen haben, so viel Neues, das zu jener Zeit so gut wie unbekannt war. Ja, also neue Länder, neue Völker, neue wissenschaftliche Methoden. Und Ptolemaios will jetzt Athen, das bis zu jenem Zeitpunkt das Zentrum für vor allem die Philosophie war, will er jetzt ablösen und macht sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln daran. Und die Mittel, die er zur Verfügung gehabt hat, waren quasi grenzenlos, weil er so ein reiches Land geführt hat. Und vielleicht noch ein bisschen genauer, warum er jetzt auch findet, dass es notwendig ist, hier eine Stadt zu gründen, die kulturell und intellektuell größer ist als alles, was es vorgegeben hat. Es ist ja so, er ist quasi unterrichtet worden von Aristoteles und Aristoteles als Schüler des Platon hat, was Wissen angeht, höchstwahrscheinlich an den Ptolemaios das Folgende vermittelt. Und zwar, Platon hat gesagt, es gibt das praktische Wissen. Ja, das ist sowas wie zum Beispiel ein Instrument spielen können. Es gibt das produktive Wissen, also zu wissen, wie man ein Schiff baut. Und es gibt das theoretische Wissen, sowas wie Geometrie und Astronomie. Und Ptolemaios wollte jetzt in seiner Stadt, in seinem Reich, diese drei Arten des Wissens vereinen. Und zu diesem Zweck gründet er dann im Jahr 300 vor der Zeitenwende eine Institution, von der wir heute den Namen Museum haben. Er gründet das Museion. Hm. Und wie man dem Namen entnehmen kann, war dieses Museum den Musen gewidmet.
Ja.
Und in seiner schieren Größe und seiner Ambition einmalig in der antiken Welt. Also es war konzipiert wie etwas, was wir heute als eine Forschungsuniversität kennen.
Mhm.
Auf Einladung des Königs wurden Philosophen, Rhetoriker, Mathematiker, Astronomen, Dichter, Ingenieure, Architekten, Ärzte, alles eingeladen, in diesem Museum zu lehren und zu studieren. Wie wichtig Ptolemaios das Ganze war, ist an der Tatsache erkennbar, dass dieses Museum als Teil der königlichen Palastanlagen gebaut wurde, im Stadtteil Brucheion. Aber nicht nur das. Eine solche Berufung nach Alexandria war grundsätzlich auf Lebenszeit und beinhaltete nicht nur einen Platz im Museum, um lehren zu können, sondern auch ein jährliches Gehalt, bezahlt direkt vom König, und eine Wohnung im Museum. Diese Gelehrten, die dann hier eingeladen wurden, die wurden nicht nur eingeladen, um dann Frontalunterricht zu machen zum Beispiel, sondern es jedem Bürger und jeder Bürgerin, sofern sie zu dieser privilegierten griechischen Schicht gehört haben, zu ermöglichen, ins Museum zu gehen, um dort mit einem der anwesenden Gelehrten direkt zu sprechen. Also man muss sich vorstellen, wie eine Universität, wo jeder reingehen kann und klopft an die Tür von einem Professor oder einer Professorin und sagt, hey, ich würde gerne über das und das sprechen.
Die würden sich freuen.
Außerdem standen den Forschenden und den Gelehrten dort alle möglichen Dinge zur Verfügung, also Gerätschaften für ihre Untersuchungen und Experimente. Es gab einen botanischen Garten, es gab einen Zoo und es gab eine Sternwarte.
Mhm.
Und was auch ganz wichtig ist, es gab einen gemeinsamen Speisesaal, wo alle Gelehrten miteinander gegessen haben, was den interdisziplinären Austausch forcieren und unterstützen sollte.
Mhm.
Und auf jeden Fall, dieser Plan des Ptolemaios geht auf. Also anfangs noch nicht so, wie er sich's vorgestellt hat. Also zum Beispiel hätte Ptolemaios gern den Star unter den Philosophen zu jener Zeit auch in Alexandria gehabt. Es ist nicht Aristoteles, der war zu jenem Zeitpunkt schon tot, der ist ungefähr ein Jahr nach Alexander gestorben. Ptolemaios wollte den Schüler des Aristoteles, Theophrastus, in Alexandria haben. Theophrastus übrigens heißt die göttliche Stimme. Ist ein Name, den Aristoteles seinem Schüler gegeben hat. Also daran sieht man, wie sehr er ihn geschätzt hat.
Aber er hat sich für einen anderen Verein entschieden.
Naja, dieser Theophrastus, der war zu jener Zeit schon etabliert. Er hat die Schule des Aristoteles geleitet, also die peripatetische Schule im Lyzeum in Athen, fest verankert in Athen, hat kein Bedürfnis gehabt, jetzt in diese neue Stadt in Ägypten zu ziehen. Er besucht zwar das Museum, will aber selber nicht hinziehen, aber er schickt einen seiner Starschüler hin, zu einem gewissen Straton von Lampsakos, der jetzt kommt und im Museum lehrt und forscht und gleichzeitig auch den Prinzen ausbildet. Also im Grunde diese Position inne hat, die Aristoteles bei Alexander inne gehabt hat. Über die nächsten Jahrhunderte entwickelt sich dieses Museum zu genau diesem Zentrum, das sich Ptolemaios erhofft hat. Also Gelehrte aus dem ganzen Mittelmeerraum kommen und machen Bahnbrechendes. Oft, weil sie es nur dort können. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich schon, seit ich angefangen habe, über den intellektuellen Reichtum der Stadt Alexandria zu sprechen.
Oh ja.
Ja, aber was, Richard, ist mit der Bibliothek?
Ja, wann sprichst du endlich über die Bibliothek?
Jetzt. Ja. Du erinnerst dich ja, dass ich gesprochen habe von den drei unterschiedlichen Wissensarten des Platon. Und da gehört es natürlich dann auch dazu, dass jedes theoretische Wissen auch angesammelt wird. Und das ist genauso auch das Bedürfnis des Ptolemaios. Also gleichzeitig mit der Gründung des Museums gründete er auch eine Bibliothek. Bibliothek heißt übrigens nur so viel wie Bücherbehälter. Ja. Er gründete eine Bibliothek und die erste wissenschaftliche Leitung dieser gegründeten Bibliothek hat ein gewisser Demetrios von Phaleron, ebenfalls ein Schüler des Aristoteles. Es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass die gesamten Schriften des Aristoteles auch in der Bibliothek von Alexandria gesammelt wurden. Und es wird tatsächlich alles gesammelt, was sie in die Hände kriegen. Also nicht nur griechische, sondern auch hebräische Texte werden gesammelt. Und deswegen entsteht in Alexandria auch die erste Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische.
Ah.
Das Werk erhält dann später den Namen Septuaginta.
Aha.
Und es dauert zwar eine Zeit lang, bis es vollständig übersetzt ist, also bis wirklich jedes Buch übersetzt ist, dauert es von 250 vor bis 100 nach der Zeitenwende. Also 350 Jahre. Um an die Bücher für die Bibliothek heranzukommen, werden eigens Händler bzw. Agenten des Königs mit Listen ausgeschickt in den gesamten Mittelmeerraum, um überall, wo sie was finden, aber vor allem eben auf den großen Buchmärkten in Athen, Rhodos oder Ephesos, alles einzukaufen, was sie in die Finger kriegen. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Mittel des Ptolemaios sind quasi unerschöpflich. Das heißt, er kauft diese Bücher gleichzeitig, leihen sie sich auch Bücher aus Athen aus, gegen eine Kaution, damit sie Kopien erstellen können, weil sie aber so viel Geld haben, geben sie die Bücher einfach nicht zurück, weil es ihnen egal ist, dass sie ihre Kaution nicht zurückkriegen.
Hm. Machst du das auch in der Bibliothek so?
Nein.
Die Strafgebühren sind dir egal.
Ich bin ja kein Ptolemäer. Ja. Außerdem habe ich ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Ja.
Aber sag mal, diese Bücher, die waren wahrscheinlich, also die...
Es waren Rollen.
Genau, es waren so Schriftrollen. Ne?
Ja. Mhm. Ich spreche noch kurz drüber nachher, wenn ich über die Anzahl der Bücher spreche, die gesammelt wurden.
Okay.
Es werden auch eigene Gesetze erlassen, die alle darauf hinzielen, alle Bücher in Alexandria zu lassen. Also es wird verboten, Bücher auszuführen. Gleichzeitig ist aber auch so, dass jedes Schiff, das in Alexandria anlegt, wird zuerst einmal nach Büchern durchforstet. Wenn welche gefunden werden, werden sie mitgenommen, sie werden kopiert und die Besitzer oder Besitzerinnen dann dieser Bücher, die bekommen dann die Kopien und die Originale werden in der Bibliothek einbehalten.
Mhm.
Wie viele Bücher die Bibliothek zu Hochzeiten enthielt, wissen wir nicht genau. Es gab auch eine kleine externe Bibliothek, die soll ungefähr 42.000 Bücher enthalten haben. Die war allerdings öffentlich zugänglich, also wirklich für alle, nicht nur für die Gelehrten und hat wahrscheinlich eher so die Basisbücher enthalten, die jetzt nicht irgendwie so sehr spezifisch waren für spezifische Forschungsrichtungen. Die große Bibliothek von Alexandria soll zu Hochzeiten bis zu 750.000 Werke enthalten haben. Oder ungefähr 400.000 Buchrollen. Es ist nämlich nicht klar, wie viele Werke auf einer solchen Buchrolle tatsächlich drauf waren. Es hat sein können, dass du eine Rolle hast, wo einfach vier Werke drauf waren zum Beispiel. Die schiere Anzahl der Bücher ist wahrscheinlich auch der Grund, dass wir der Bibliothek von Alexandria das erste Katalogisierungssystem zu verdanken haben.
Ich wollte gerade sagen, die brauchen wohl auch irgendeine Art von Zettelkatalog oder so.
Quasi. Also die erste Katalogisierung, die findet statt durch Zenodotus, den ersten Direktor der Bibliothek, der die Werke alphabetisch katalogisiert. Die Ptolemäer, vor allem die ersten vier, also Ptolemäus 1 bis 4, unter ihnen wächst diese Bibliothek wirklich zur mächtigsten und größten Bibliothek der Antike. Aber es ist nicht einfach nur eine Bibliothek, wo Bücher gesammelt werden, sondern es wird auch gearbeitet. Also ich habe gesagt, es gibt zum Beispiel diese Übersetzung der Bibel. Tatsächlich werden diese Werke dann auch noch mit Anmerkungen versehen. Es wird korrigiert. Also du musst dir auch vorstellen, viele dieser Kopien zum Beispiel, die wurden von Leuten kopiert, die unter Zeitdruck gestanden sind, die vielleicht wenig Licht zur Verfügung gehabt haben, weil sie es schnell machen haben müssen bis tief in die Nacht. Das heißt, viele dieser Kopien waren voller Fehler und all solche Dinge sind dann auch in Alexandria korrigiert worden. Mhm. Und natürlich viele der Gelehrten, die in Alexandria waren, haben auch noch ihre eigenen Erkenntnisse hinzugefügt. Und weil ich von Gelehrten spreche, ich sage dir jetzt ein paar Beispiele von Gelehrten, die nach Alexandria kamen und dort Dinge gemacht haben, die wahrscheinlich sonst nirgendwo gemacht wurden. Zum Beispiel kamen Ärzte nach Alexandria, die jetzt die Möglichkeit hatten, sich mehr mit Anatomie auseinanderzusetzen. Unter anderem, weil ja zum Beispiel in Ägypten durch das Einbalsamieren ganz andere Einblicke möglich waren als in der griechischen Welt. Einer davon ist der erste uns heute bekannte Arzt, ein Mann namens Herophilos, der schon im 3. Jahrhundert Leichen seziert hat oder Vivisektionen gemacht hat, also Untersuchungen an lebenden Personen. Er war zum Beispiel der Erste, der Dinge wie die Leber, Nieren und den Darm beschrieben hat. Von ihm haben wir den Begriff des Zwölffingerdarms.
Interessant.
Außerdem erkennt er auch schon, welche Rolle das Hirn spielt. Das ist quasi das Schaltzentrum unseres Leibs und er unterscheidet zum Beispiel auch schon zwischen dem Groß- und dem Kleinhirn. Leider, so wie vieles, das in Alexandria erarbeitet wurde, überlebten viele seiner Erkenntnisse die Jahrhunderte nicht oder nur in Bruchstücken. Wir werden nachher noch kurz darüber sprechen, warum das überhaupt so war. Außerdem, dir ist sicher der Name Euklid geläufig.
Oh ja, warte mal, Geometrie oder so, ne?
Richtig. Gilt als Begründer der Geometrie, hat ein Buch geschrieben, die Elemente. Er war auch in Alexandria und hat hier gearbeitet und eine Zeit lang auch in Alexandria war Archimedes. Archimedes von Syrakus weilte auch eine Zeit lang in Alexandria und er entwickelte in Alexandria etwas, was wir heute kennen als die archimedische Schraube.
Ah.
Das ist eine Vorrichtung, mit der die Bewässerung der Felder erleichtert werden sollten. Im Grunde ist es eine Schraube in einem schräg anstehenden Rohr und über eine Kurbel, also wenn du diese Schraube drehst, kannst du quasi dann Wasser nach oben schrauben, wenn man so will. Macht es viel einfacher, an Wasser zu kommen. Und auch Frauen lehrten in Alexandria. Also zum Beispiel die erste bezeugte Frau, die in Alexandria Mathematik gelehrt hat, war Pandrosion, die Anfang des 4. Jahrhunderts wirkte. Bekannter ist allerdings eine andere Frau, nämlich Hypatia. Hast du von Hypatia schon mal gehört?
Nee, Hypatia sagt mir nichts.
Hypatia war aus gehobenem Hause, sie war Tochter eines bekannten Mathematikers, lebte und wirkte im 4. und 5. Jahrhundert nach der Zeitenwende in Alexandria. Sie war Mathematikerin, Astronomin, Philosophin und hat vor allem auch großen Einfluss auf die herrschende Klasse in Alexandria zu jener Zeit gehabt. Ja, Alexandria, das zu diesem Zeitpunkt, also 4., 5. Jahrhundert nach der Zeitenwende, schon lange Provinzhauptstadt der römischen Provinz Ägypten war. Und ich nenne sie jetzt am Ende der Liste der Beispiele von Personen, die in Alexandria gewirkt haben, weil ihr Schicksal ist ein tragisches, das einerseits symbolhaft ist für den Wandel, den Alexandria über die Jahrhunderte durchgemacht hat. Gleichzeitig ist auch das Ende der Hypatia so ein bisschen das Ende der Stadt als Zentrum des Wissens. Ich habe gesagt, sie lebte im 4. und 5. Jahrhundert nach der Zeitenwende. Das heißt, die Stadt war mittlerweile ca. 700 Jahre alt und in diesen 700 Jahren hat sich so einiges getan. Ja. Einerseits die vorhin erwähnte Übernahme der Stadt bzw. Ägyptens durch die Römer, 30 vor Christus. Was allerdings dem Status der Stadt als kulturelles und intellektuelles Zentrum keinen Abbruch getan hat. Eher im Gegenteil. Ja. Also unter der römischen Herrschaft floriert die Stadt, sowohl was den Handel von Gütern angeht, als auch den Handel von Ideen. Also die größte Ausdehnung der Stadt passiert tatsächlich dann unter römischer Herrschaft. Ungefähr 500.000 Personen sollen zu jener Zeit in Alexandria gelebt haben, was Alexandria zur zweitgrößten Stadt des Römischen Reichs gemacht hat.
Nach Rom.
Größte Stadt natürlich Rom. Ja. Eine andere Sache, die passiert ist das Christentum. Ja? Also Alexandria war von Anfang an ein Ort, wo sich alle möglichen Ideen, Strömungen und auch Religionen getroffen haben, wo die zusammengekommen sind und, wie soll ich sagen, oft auch in Harmonie miteinander gelebt haben. Das Christentum beginnt relativ bald nach Christus in Alexandria Fuß zu fassen. Viele frühe Christen, die nach Alexandria kommen, lehren und lernen auch weiterhin in diesem Wirkungsgebiet zwischen Religion und Wissenschaft. Ja, also es wird anfangs auf jeden Fall versucht, diese christliche Lehre mit der griechischen Philosophie in Einklang zu bringen. Es leben also Christen und Juden und Heiden. Bezeichnet also alle, die jetzt weder jüdisch oder christlich sind, sondern zum Beispiel an den Serapis noch geglaubt haben oder an die alten hellenischen Gottheiten. Du erinnerst dich vielleicht an eine frühe Folge, die ich gemacht habe. Es war GAG 57 von Grabtüchern, Knochen und wieder mal Venedig.
Ja.
Und da spreche ich darüber, wie die Gebeine des heiligen Markus von Alexandria nach Venedig gebracht wurden, um Venedig zu legitimieren. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass du damals, als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt, dass du so überrascht warst, dass Markus in Alexandria begraben war.
Ja.
Tatsächlich gilt Markus, der heilige Markus, als der, der die christliche Gemeinde in Alexandria begründet hat. Also schon im ersten Jahrhundert nach Christus. Er wird tatsächlich in Alexandria dann auch getötet. Wahrscheinlich von Leuten, die nicht so einverstanden waren mit seiner neuen Religion.
Mhm.
Deswegen gilt er auch als Märtyrer. Lange Zeit leben also diese diversen Religionen in Frieden nebeneinander. Es zeigen sich aber dann mehr und mehr Risse, vor allem je mächtiger die christliche Kirche in Alexandria wird und je mehr die früheren heidnischen oder griechischen Kulte und Gottheiten in den Hintergrund gedrängt werden. Spätestens nachdem sich der römische Kaiser Konstantin mehr und mehr dem Christentum zuwendet, treten immer mehr Konflikte auf. Es gibt Auseinandersetzungen vor allem zwischen der jüdischen und der christlichen Bevölkerung, aber auch zwischen der christlichen und der griechischen, beziehungsweise jenen, die noch immer den alten Gottheiten anhängen. Und als dann schließlich mit Kyrill ein neuer christlicher Bischof an die Macht kommt, eskaliert die Situation. Und ich habe vorhin von Hypatia gesprochen und dass ihr Schicksal so ein bisschen symbolhaft sein wird. Hypatia war noch immer Anhängerin der griechischen Gottheiten, eben vor allem Serapis. Und zu jener Zeit waren eigentlich schon beinahe alle auch Vertreter des Staates, also der Präfekt zum Beispiel von Alexandria, die waren schon übergetreten zum Christentum. Aber Hypatia hat sich geweigert. Und es ist jetzt nicht ganz klar, ob sie tatsächlich deswegen ihr Ende fand, wie sie es fand, oder ob sie eigentlich zwischen die Fronten eines Machtkriegs zwischen Kyrill, dem Bischof, und dem Präfekten geriet. Weil bei Kyrill war es eben so, dass er wohl vor allem auch mehr weltliche Macht für sich beanspruchen wollte. Da stand ihm natürlich der Präfekt, also der Vertreter Roms, im Weg. Und weil der Präfekt sich gern von Hypatia beraten ließ, machte Kyrill Folgendes. Er ließ ausrufen, dass Hypatia eine Hexe sei.
Mhm.
Ja, weil sie sich mit Dingen beschäftigt, mit denen sich eine Frau nicht beschäftigen sollte, weil sie so viel Einfluss auf zum Beispiel den Präfekten gehabt hat. Und das kann ja nur eine Hexe sein. Und es sorgt auf jeden Fall dafür, dass im Jahr 415 oder 416, ist nicht ganz klar, Hypatia von einem christlichen Mob zuerst öffentlich gedemütigt wird und schließlich getötet wird.
Hm.
Ob das jetzt mit Billigung oder sogar angestiftet durch den Bischof Kyrill passiert, ist nicht klar. Was natürlich klar ist, dass das für ihn schon ein Ausgang war, den er in Kauf genommen hat.
Ja.
Und wie ich vorhin gesagt habe, mit Hypatia stirbt so ein bisschen auch dieses Alexandria, das es so weltberühmt gemacht hat. Zu jener Zeit ist zum Beispiel die große Bibliothek gar nicht mehr vorhanden. Und ich weiß, dass es oft so kolportiert wird, dass es irgendwann einen großen Brand gegeben hat, vielleicht sogar gelegt von Cäsar, als er damals in der Stadt war, der die Bibliothek zerstört hat. Tatsächlich geht es einfach so Stück für Stück. Es ist zum Beispiel so, dass nachdem Rom die Stadt übernimmt, kriegen nicht mehr nur die Gelehrten Zugang zur Bibliothek, sondern dieses Privileg wird dann vor allem auch an Leute vergeben, die sich in der Politik einen Namen gemacht haben oder auch an Athleten zum Beispiel. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die Direktoren dieser Bibliothek. Das bedeutet, es gab dann einfach schlechte Verwaltung der Bibliothek. Es kann gut sein, dass das dann auch irgendwann so gehandhabt wurde, dass Leute reingehen haben können und sich was mitnehmen und es einfach nicht mehr zurückgebracht haben. Den wahrscheinlich Schlussstrich unter die große Bibliothek ziehen dann kriegerische Auseinandersetzungen in der Stadt im Jahr 270. Da wird eine Revolte niedergeschlagen und im Zuge dieser Auseinandersetzungen wird der gesamte Palastkomplex zerstört und damit wohl auch die Reste der großen Bibliothek, die noch existiert haben. Ich habe gesagt, es gab auch noch eine kleine Bibliothek, eine externe Bibliothek, die war im Serapeum oder im Serapion angesiedelt, also in diesem Tempel für diese Gottheit. Dieser Tempel wurde allerdings Ende des 4. Jahrhunderts von einem christlichen Mob zerstört und damit auch die ungefähr 40.000 Schriftrollen, die noch in dieser Bibliothek zur Verfügung standen. Was bleibt also von Alexandria? Also das Wahrzeichen, der Leuchtturm, der existiert noch einige Jahrhunderte länger. Er wird aber dann zunehmend bei diversen Erdbeben beschädigt und schließlich dann im 14. Jahrhundert bricht er komplett zusammen. Die Steine fallen ins Meer. Teile dieses Turms werden dann später vom damaligen Sultan aus dem Meer geborgen, um sie für eine Festung zu verwenden, die heute noch auf Pharos steht. Von den Papyrii, also von den vielen Büchern, die in der Bibliothek waren, wird geschätzt, dass heutzutage noch ungefähr 1% existiert und der Großteil davon existiert in Oxford. Tja, und das, werter Daniel, war meine kurze, lange Geschichte der Stadt Alexandria, die auf dem Reißbrett entworfen wurde, deren Ziel war, das kulturelle und intellektuelle Zentrum der Antike zu werden und es auch tatsächlich lange Zeit war, bis es dann halt nicht mehr war.
Sehr schön, Richard. Und du erweiterst mal wieder unseren Kreis an Zielen für das nächste Hörer- und Hörerinnen-Treffen.
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass im heutigen Alexandria nicht mehr viel vom antiken Alexandria zu sehen ist. Also vor allem auch, weil sich das Gelände entsprechend verändert hat. Also zum Beispiel der große Mariotissee, von dem ich gesprochen habe, der ist heutzutage gar nicht mehr groß. Ist auch kein Süßwassersee mehr. Und also zum Beispiel Leuchtturm gibt es nicht mehr. Die ganzen Tempel, da gibt es einige Ausgrabungen noch, aber wenn man sich anschaut, was alles existiert hat tatsächlich in dieser antiken Stadt, ist es sehr wenig, das im heutigen Alexandria noch existiert.
Schade. Also gerade natürlich auch sowas wie die Bibliothek, weil du ja jetzt auch beschrieben hast, dass die so langsam ausschleicht im Grunde. Und es jetzt nicht dieses eine Ereignis gibt, also zwar dann schon letztlich die Zerstörung des Gebäudes, aber dass es dann trotzdem lange dauert, dieser Niedergang, dass dieser Niedergang aber dann ja doch relativ lange dauert. Das kann man sich, finde ich, bei manchen Sachen immer so schwer vorstellen, wie die dann, warum die dann so in Vergessenheit geraten oder warum die dann irgendwie ihre Bedeutung verlieren.
Es ist, glaube ich, gar nicht so schwer, sich das vorzustellen, wenn man sich überlegt, wie lang dieser Zeitraum war.
Naja. Ja.
Also du hast einfach hier 700 Jahre und ich meine, schau jetzt zurück 700 Jahre und schau an, was sich hier verändert hat.
Naja.
Also dass eine Bibliothek an Wichtigkeit verliert, dass mit schlechter Verwaltung oder schlechter Handhabung und einfach Wissen, das verloren geht darüber, wie man so eine Bibliothek führt, dass sie dann immer kleiner und schäbiger und sonst wie wird, finde ich gar nicht so, so einen absurden Gedanken, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Du hast recht, ich glaube, es liegt daran, dass wir uns an so ein Denken gewöhnt haben oder ich mich daran gewöhnt habe, an sowas wie ein Welterbe zu haben, wo man sagt, das sind Dinge, von denen wollen wir, dass sie sozusagen ewig existieren, da tun wir alles dafür, dass die erhalten bleiben, so in der Form.
Ja.
Richard, war diese Geschichte ein Hinweis?
Ja, die Geschichte war ein Hinweis, weil ich gewusst habe, ich muss was mit 333, weil ist das Keilerei machen. Dann habe ich mir gedacht, ja, was bietet sie? Weil ich wollte halt einfach was über die Schlacht machen. Dann habe ich ein bisschen nachgelesen und ja, Alexandria ist einfach auch die Art und Weise, wie es quasi entworfen wurde und der Grund, warum es überhaupt gebaut wurde und dass es eben mit diesem intellektuellen und kulturellen Zentrum gebaut wurde, finde ich, ist Ist einfach eine gute Geschichte.
Naja, auf jeden Fall. Und es ist auch faszinierend, sich das vorzustellen. Auch dieser Leuchtturm, also einfach so, so was zu haben, was so über die Jahrhunderte einfach auch an Bekanntheit bekommen hat und erreicht hat, ist einfach faszinierend. Und zu sehen, du hast jetzt die Geschichte über, keine Ahnung, 700, 800 Jahre erzählt. Ja. Also da hat sich natürlich auch viel in der Zwischenzeit getan, aber einfach auch überhaupt so einen Ort zu schaffen, der diese Bedeutung hat und auch über dieses Wissen. Also ich habe mir nämlich überlegt, als du diese drei Wissensarten erzählt hast.
Ja.
Podcasten zählt zum praktischen Wissen, oder? Oder zählt zum Handwerk? Zählt Handwerk auch zum Wissen?
Naja, schon. Wenn du weißt, wie du ein Schiff baust, das ist dann das produktive Wissen.
Ja.
Also das, was wir machen, ist wahrscheinlich wirklich eine Verschränkung aller drei, weil wir haben das Produktive, das heißt, wir wissen, wie man einen Computer bedient, Sachen aufnimmt. Wir haben das praktische Wissen, wir wissen, wie man spricht, so dass es nicht immer super fad ist. Und wir haben das theoretische Wissen, also um die Geschichte, dass wir das auch anwenden können. Also dass wir das auch verknüpfen können dann mit dem Praktischen und dem Produktiven.
Ja, sehr schön. Nur mit dem Unterschied, es braucht heute kein Alexandria mehr dafür, sondern wir müssen nicht mal mehr an einem Ort sitzen gemeinsam.
Richtig. Danke Internet.
Das neue Alexandria.
Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Also, ich habe Doku gesehen von der BBC über Alexandria, und in Alexandria gibt es ja heute wieder eine große Bibliothek. Mhm. Die wurde, glaube ich, in den 2000ern eröffnet. Und dort speichern sie, glaube ich, auch das Internet ab. Mhm. Also ähnlich wie zum Beispiel Archive.org oder wie es die österreichische Nationalbibliothek mit österreichischen Webseiten macht. Mhm. Und das haben sie dann auch so ein bisschen hingestellt. Ja, das ist auch quasi die Sammlung des gesamten Wissens der Welt in dieser Bibliothek.
Richard, hast du Literatur, die du empfehlen kannst?
Oh, es gibt so viel Literatur. Deutsch habe ich vor allem eines verwendet von Manfred Klaus zum Jahr 2004. Das heißt Alexandria, Schicksale einer antiken Weltstadt. Mhm. Auf Englisch habe ich verwendet The Rise and Fall of Alexandria, Birthplace of the Modern World von Justin Pollard und Howard Reed. Und dann gibt es natürlich zu allem Möglichen noch so spezifische Bücher, zum Beispiel über die Bibliothek von Alexandria. Ja. Da habe ich zum Beispiel Informationen aus einem Buch, das heißt Libraries in the Ancient World, Lionel Casson. Also auf Deutsch auf jeden Fall dieses Buch von Manfred Klaus ist sehr zu empfehlen und schön detailliert. Und auf Englisch kann man das von Justin Pollard empfehlen.
Sehr schön. Und das ist natürlich auch ein Thema, keine Ahnung, da hätte man wahrscheinlich als auch noch tausend andere Sachen dazu machen können. Ne?
Ja. Also, ich meine, die Folge ist jetzt eh schon lang.
Ja.
Und ich habe mehr geschrieben für diese Folge als jemals für andere. Eine Sache noch. Es gibt einen Film über Hypatia. Aha. Rausgekommen im Jahr 2009. Er ist vom spanischen Regisseur Alejandro Amenábar. Spielen mit zum Beispiel Rachel Weisz als Hypatia. Und Oscar Isaac zum Beispiel. Oh. Oscar Isaac spielt den Orestes, also den römischen Präfekten. Mhm. Und da wird eigentlich ganz gut aufgezeigt, dieser Konflikt, der herrscht zwischen der christlichen Kirche und der jüdischen Gemeinde und den Heiden, wenn man so will. Und natürlich alles so ein bisschen, ja, ist halt ein Film, aber trotzdem recht unterhaltsam, ja.
Das soll ja vor allen Dingen sein, unterhaltsam.
Naja, ist ja nicht immer der Fall.
Richard, gibt es noch irgendwas, was du dieser Geschichte hinzufügen möchtest?
Nein. Genug gesprochen. Mach mal Feedback-Hinweis-Blog.
Machen wir das.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch, auf Facebook sind wir auch. Auf Spotify sind wir auch, dort kann man uns zwar nicht Feedback schicken, aber man kann uns zum Beispiel mit Sternen bewerten, was uns immer sehr freut. Und wer was über uns schreiben will, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 € im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die Folge in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Infos dazu unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Chantal, Leo, Katharina, Achim, Henning, Tobias, David, Philipp, Lars, Andreas, Insu, Ingo, Sarah, Roland, Madeleine, Gerd, Martin, Annika, Sebastian, Dirk, Elke, Anja Maria, Ursin, Konstantin, Steve, Jörg, Nikolas, Christopher, Oliver, Susanne, Benjamin, Georg, Olaf, Lea, Markus, Tom, Paul, Barbara, Nanja, Jan, Axel, Alexander, Julian, Alina, Jakob, Denise, Jörg, Kerstin, Clemens, Ivona, Peter, Barbara, Florian, Christian, Franz und an Katrin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen.
Mhm. Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.